Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Mittwoch, der 19. November 2025. Willkommen zum 51. Mikrogespräch. Wolfgang Strengmann-Kuhn, ich grüße dich.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Wolfgang, vielleicht vorab, wer bist du und was machst du?
Also, ich bin Volkswirt, habilitierter Volkswirt, und ich war Bundestagsabgeordneter 17 Jahre lang, habe beim letzten Mal aber nicht mehr kandidiert, und ich mache jetzt wieder wissenschaftliche Forschung, und zwar beim Institut für Sozialökologie, ISÖ mit Ö, im Internet unter isö.org zu finden. Und wir forschen vor allen Dingen zum Thema Sozialpolitik, immer mit so einem Blick in Richtung Ökologie, aber nicht unbedingt. Aber soziale Sicherung, vor allen Dingen Mindestsicherung, ist ein Thema, was uns unter anderem beschäftigt.
Und ihr habt auch einen eigenen Podcast mittlerweile.
Genau, wir haben jetzt einen Podcast angefangen. Unser Geschäftsführer ist Michael Opielka. Das ist eine gemeinnützige GmbH. Ich bin da auch mit Gesellschafter, und wir haben uns überlegt, dass, um Themen zu vertiefen, machen wir auch einen eigenen Podcast, ISÖ Podcast Fortschritt, Gespräche über soziale Nachhaltigkeit und was sonst noch wirklich wichtig ist, ist der Titel. Und es gibt bisher 3 Folgen, eine zum Thema Fortschritt, eins zum Thema Existenzminimum, wo wir über unsere aktuelle Studie berichten, und die letzte Folge ist zum Thema künstliche Intelligenz gewesen, auch ein spannendes Thema, aber jetzt für heute jetzt vielleicht nicht ganz so relevant.
Ja, wir werden eher in Richtung Existenzminimum gehen oder auch Sozialsystem, also das deutsche Sozialsystem, um genau zu sein. Und das wird ja zurzeit recht heftig diskutiert, muss man sagen, ne? Also es ist, ich sag mal, schon im Wahlkampf aufgeploppt, dank der CDU, und ist jetzt umso heftiger umstritten. Und naja, wie soll man es sagen? Also früher hieß der ganze Kram Hartz IV, dann hieß es irgendwann Bürgergeld, jetzt wird es demnächst wieder einen anderen Namen haben. Aber wenn wir über das Sozialsystem als solches sprechen, dann reden wir, zumindest laut IFO-Institut, über 500 verschiedene Sozialleistungen und dazugehörigen 3246 Paragraphen sowie Regelungen zu ihrer Umsetzung. Also einem unglaublich großen Konstrukt, das wir da aufgebaut haben über die Jahre. Entsprechend groß ist jetzt die Klage über ausstehenden Reformbedarf. Aber vielleicht fangen wir da mal an, Wolfgang, was würdest du denn zum Sozialsystem zählen in der Praxis?
Also zum Sozialsystem gehört jede Menge, da gehören in Deutschland vor allen Dingen die Sozialversicherungen dazu. Was wir uns jetzt angeguckt haben, sind die Leistungen zur Absicherung des Existenzminimums. Dazu gehören die verschiedenen Grundsicherungsleistungen in Deutschland. Es gibt ja nicht nur eine, aber auch Wohngeld, Kinderzuschlag, Kindergeld, also die Leistungen, die so ein Existenzminimum abdecken. Das ist weit weniger als 500. Da gibt es noch viele ergänzende Leistungen für Menschen mit Behinderung, für Menschen in Pflege. Das haben wir uns jetzt nicht angeguckt, sondern für uns ist wichtig, sozusagen die Basisleistungen uns anzuschauen. Und das ist durchaus einerseits von der Zahl übersichtlich, also wir bewegen uns da, glaube ich, im zweistelligen Bereich, aber das System ist insgesamt hochkomplex, also allein diese Grundsicherungssysteme, Bürgergeld ist ja schon genannt worden, Bürgergeld klingt so, als wäre das die eine Leistung für alle Bürgerinnen und Bürger, ist es ja nicht, sondern das ist wie das alte Hartz IV für Menschen, die erwerbsfähig sind, dann gibt es die für nicht erwerbsfähige und für die im Alter, dann auch noch für die, die dazwischen liegen. Studierende haben eine eigene Absicherung, Asylbewerber haben eine eigene Absicherung, dann gibt es Leute, die ausgeschlossen sind, EU-Bürgerinnen zum Beispiel. Alles mit hochkomplexen Regelungen, und niemand durchschaut das System so wirklich. Es gibt dann auch Unterschiede zwischen den Leistungen, Sicherungslücken. Das ist so intransparent, dass ganz viele das gar nicht in Anspruch nehmen. Ist ja auch hoch stigmatisiert. Und das ist so die Fragestellung, die wir angehen. Kann man das System vereinfachen, entbürokratisieren und dafür sorgen, dass die Leistungen wirklich da ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden?
Also selbst wenn wir in nur einen Bereich des gesamten Sozialsystems gehen, würdest du schon sagen, das ist viel zu komplex für das, was man im Grunde erreichen will?
Also das ist sehr komplex. Also die Nicht-In-Anspruchnahme-Quoten liegen, ist halt immer, wie das bei so verdeckten Geschichten ist, unklar. Die Schätzungen gehen von 40-70% aus Inanspruchnahme der Leistungen. Und bei manchen Leistungen ist es halt deutlich weniger als die Hälfte, die Leistungen in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist für die Menschen eine große Hürde, weil es viele gar nicht kennen oder als stigmatisierend empfinden oder nicht genau wissen, wo sie hin müssen, aber halt für die Behörden auch ein Riesenproblem. Es muss dann auch immer gecheckt werden, haben die Leute jetzt auf das eine System oder auf das andere einen Anspruch, und allein das sorgt für viel Bürokratie in den Behörden, und das abzubauen ist, glaube ich, enorm wichtig.
Jetzt warst du ja im Bundestag in der letzten Legislaturperiode.
Ja, und ich war unter anderem fürs Bürgergeld und für die Kindergrundsicherung zuständig.
Ja, was hast du dir denn dabei gedacht, Wolfgang?
Naja, das waren auch schon Versuche, das Ding zu verbessern. Aber Bürgergeld habe ich ja eben schon gesagt. Also im Nachhinein würde ich sagen, es war vielleicht ein Fehler, A, diesen Begriff zu nehmen und B, das überhaupt umzubenennen. Weil wir haben an der Systematik nicht wirklich was verändert, sondern wir haben in dem System deutliche Verbesserungen hingekriegt. Also was die Arbeitsmarktförderung angeht, was die Augenhöhevermittlung in den Jobcentern angeht, aber auch was die Arbeitsanreize angeht, haben wir Verbesserungen hingekriegt. Das ist oft nicht bekannt geworden. Also Verbesserungen im System, aber wir haben kein neues System geschaffen. Und sagte ich ja schon, das ist das alte SGB II im Prinzip. Und es gibt aber auch noch das SGB XII und es gibt das Asylbewerberleistungsgesetz und BAföG und andere Gesetze. Und die sind nach wie vor nicht aufeinander abgestimmt. Bei der Kindergrundsicherung wären wir, wenn es erfolgreich gewesen wäre, ein paar Schritte weiter gekommen. Aber das hat dann leider nicht mehr geklappt, weil die Koalition geplatzt ist.
Kannst du uns so ein bisschen Gefühl für die Sache geben, warum das so schwierig ist, da etwas zu reformieren? Also ihr habt es ja im Grunde versucht und auch ein paar Sachen gemacht, aber es weiß ja jeder, dass da was getan werden muss und auch nicht erst seit gestern, und dass eine Vereinfachung wünschenswert wäre.
Ja.
Und irgendwie sind sich da auch alle einig, auch wenn sie das sehr lautstark dann in die eine oder andere Richtung treiben. Aber warum ist es denn so schwierig?
Es ist ja nicht nur so, dass es in verschiedenen Gesetzbüchern geregelt ist. Es sind unterschiedliche Ministerien zuständig in der Bundesregierung, was es manchmal nicht einfacher macht. Es sind unterschiedliche Ebenen zuständig. Fürs Wohngeld ist die Umsetzung bei den Kommunen, auch wenn es ein Bundesgesetz ist. Die Finanzierungsströme sind unterschiedlich und es gibt Interessen, die da bestehen. Also ein Punkt ist zum Beispiel, der jetzt nicht nur von uns angesprochen wird, sondern auch vom IFO seit Jahren angesprochen wird, ist das Wohngeld, was nicht gut abgestimmt ist mit den anderen Leistungen. Das wird jetzt vom Bundeswohnungsministerium verwaltet, und es war der, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, der SPD besonders wichtig, dass das nicht angegangen wird, obwohl es im Koalitionsvertrag stand. Muss man aber machen, um wirklich da zu einer umfassenden Reform zu kommen. Am Ende gab es dann Gespräche, wo auch die SPD bereit war, das anzugehen. Aber auch an der Stelle ist dann die Koalition zu früh geplatzt. Sonst hätten wir vielleicht ein bisschen mehr auch beim Thema Bürgergeld noch erreicht. Und beim Bürgergeld kommt ja noch hinzu, die öffentliche Debatte dreht sich ja gar nicht um die eigentlichen Probleme. Also das, was die CDU da von sich gegeben hat in den letzten Jahren, das war empirisch überhaupt nicht fundiert, war Stimmungsmache. Die eigentliche Problematik, also Entbürokratisierung, Inanspruchnahme, aber auch die Frage, dass sich Mehrarbeit lohnt. Also es ist nämlich gar nicht so, dass sich Arbeit nicht lohnt. Das zeigen diverse empirische Studien, dass wer erwerbstätig ist, hat mehr als jemand, der arbeitslos ist. Aber wenn man dann erwerbstätig ist und bekommt dann mehr Geld, weil man von Teilzeit auf Vollzeit wechselt oder einen Job kriegt, der besser bezahlt wird, dann hat man netto nicht mehr in der Tasche. Und das ist ja eine hochschreiende Ungerechtigkeit, die auch endlich mal angegangen werden muss.
Okay, also halten wir mal zu dem Zeitpunkt fest, das ist ziemlich kompliziert und der Föderalismus scheint da auch so sein Wesen zu treiben in der Geschichte, ne? Also dass da jeder so an seinem Ding auch festhält, die er dann gerne hat, auch wenn ich als nicht verstehe, warum Ministerium etwas unbedingt bei sich behalten will. Man könnte sich auch freuen, weniger Arbeit zu haben. Aber da denke ich vielleicht auch einfach falsch, ne? Und davon ausgehend kann man sagen, ist das System, also naja, es funktioniert ja irgendwo, aber ist es dysfunktional aktuell?
Also wir haben mehrere Probleme. Also wir haben ein großes Maß von verdeckter Armut, so heißt das, wenn die Menschen die Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Wir haben ja insgesamt relativ hohe Armutsquoten in Deutschland und das liegt zum einen daran, dass die Leistungen Bürgergeld oder früher Hartz IV zu gering sind, aber es gibt mindestens so viele Leute, wie Hartz IV oder Bürgergeld beziehen, die Anspruch darauf hätten und es nicht beziehen. Und dann sind sie unterm Existenzminimum. Und dann gibt es das Problem bei den Leuten, die etwas über dem Existenzminimum liegen mit ihrem Bruttoeinkommen. Die haben häufig Anspruch auf Bürgergeld, aber die wenigsten davon gehen tatsächlich dann zum Jobcenter, um aufstockende Leistungen zu bekommen. Oder sie haben Anspruch auf Wohngeld oder Anspruch auf den Kinderzuschlag. Und das ist aber ja auch wichtig, dass die Menschen, die über dem Existenzminimum sind, so abgesichert sind, dass die auch wirklich, also nicht nur theoretisch, sondern auch tatsächlich mehr haben als jemand, der Bürgergeld bezieht.
Mein Eindruck ist ja manchmal, das ist ja der Politik nicht ganz unrecht, wenn da Leute Gelder nicht abrufen, weil da muss man sie auch nicht ausgeben, ne? Aber das ist ja vielleicht auch nur der Zynismus.
Das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber ehrlicherweise muss man sagen, wenn wir dafür sorgen, dass die Leute die Leistungen kriegen, auf die sie ein Anrecht haben, dann kostet das auch Geld. Also der Staat spart tatsächlich dadurch Geld, dass Leute die Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Ob da eine bewusste Geschichte hintersteckt, das würde ich schon auch verneinen. Also ich war ja im politischen Betrieb drin, da haben wir jetzt nicht intern diskutiert, dass man die Hürden hochziehen muss, damit es nicht so teuer wird.
Einen Punkt hast du jetzt gar nicht genannt, Digitalisierung. Wäre das auch etwas, was angegangen werden muss?
Ja, unbedingt. Das war eins der Probleme bei der Kindergrundsicherung, beziehungsweise warum das mit der Kindergrundsicherung so lange gedauert hat. Weil man sollte ja meinen, der Staat weiß ja alles über einen. Das ist mitnichten der Fall. Und die Leute sind ja immer wieder verblüfft, dass sie immer wieder ihre Einkommensdaten oder auch einfach nur, wo sie wohnen, Familienstand angeben müssen. Also ein so ein blödes Beispiel. Sowohl der Kinderzuschlag als auch das Kindergeld werden von der Familienkasse verwaltet. Da das aber in unterschiedlichen Gesetzen geregelt ist und das Kindergeld sogar eine Finanzleistung ist, ist im Einkommensteuerrecht geregelt und der Kinderzuschlag eine Sozialleistung ist, dürfen die Daten nicht austauschen. Eine Behörde, gleiche Zielgruppe, dürfen die Daten nicht austauschen. Das heißt, wer Kindergeld und Kinderzuschlag beantragen muss, muss zweimal die gleichen Sachen angeben und das ist absurd. Und dieses Once-Only-Prinzip, was jetzt in der Politik auch immer hochgehalten wird, das gibt es in Deutschland nicht. Also, dass man einmal seine Daten abgibt und dann tauschen die Behörden untereinander die Daten aus. Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss man dann immer zustimmen. Aber selbst mit Zustimmung funktioniert das jetzt nicht. Und da hätten wir tatsächlich, wenn wir die Reform da bei der Kindergrundsicherung noch hingekriegt hätten, tatsächlich einigen Fortschritt hingekriegt, weil wir da an Gesetzestexten gearbeitet haben, wie die Daten jetzt besser ausgetauscht werden könnten. Ich hoffe, dass die jetzige Bundesregierung da nochmal dran geht, aber der Fortschritt an der Stelle ist tatsächlich eine Schnecke. Auch im Gegensatz zu anderen Ländern. Also wenn man sich skandinavischen Länder anguckt, aber auch viele andere Länder, da ist das völlig normal, dass Sozialbehörden und Finanzbehörden Daten austauschen und Beantragung von Leistungen ist sehr viel einfacher als bei uns.
So, und jetzt habt ihr ein Paper rausgehauen und gesagt, wir haben eine Lösung. Ein integriertes Steuer- und Sozialtransfersystem zur Absicherung des Existenzminimums.
Genau.
Was steckt denn da dahinter?
Also, wir haben uns die Probleme angeguckt, die wir eben beschrieben haben. Nicht in Anspruchnahme, die Undurchsichtigkeit, die Frage, wird Leistung belohnt? Ein Problem haben wir noch nicht angesprochen. Bei Erwerbstätigen, die jetzt schon Steuern zahlen, habe ich eben schon mal gesagt, die haben Anspruch auf Sozialleistungen, Bürgergeld, Kinderzuschlag oder Wohngeld. Das heißt, die zahlen Steuern, zahlen Sozialversicherungsbeiträge und müssen dann zu irgendeinem Amt und Sozialleistungen beantragen. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Und wie unsere Kernidee ist, zu überlegen, ob man nicht teilweise Leistungen über Steuersystem regeln kann. Kindergeld zum Beispiel ist in der Einkommensteuer geregelt. Warum so eine Idee nicht zum Beispiel auch für Erwachsene? Oder in anderen Ländern gibt es, dann nennt sich das dann Tax Credit, Steuergutschrift, negative Einkommensteuer, solche Varianten hinzukriegen, dass die Leute halt übers Finanzamt zusätzliche Leistungen kriegen. Und das haben wir ganz durchdekliniert, was es da für Möglichkeiten gibt und am Ende ein integriertes System vorgeschlagen, der sich an den verschiedenen Bedarfen, die es gibt, orientiert.
Also ich bekomme dann anstelle, nur um das mal ein bisschen plastisch zu machen, anstatt hier Kindergeld und da ein bisschen dies und da ein bisschen jenes, bekomme ich quasi eine Summe überwiesen, die dem entspricht, oder kriege ich sie als Steuergutschrift?
Also es kommt darauf an, wie deine persönlichen Verhältnisse sind, aber im Regelfall wäre das tatsächlich so. Also zumindest für Leute, die erwerbstätig sind. Wir haben es dann so gemacht, dass das Existenzminimum von Leuten, die wenig Geld haben, also ganz wenig Geld, dass das weiterhin über die Jobcenter läuft, damit die auch den Zugang haben zu Arbeitsmarktunterstützung, sozialer Unterstützung. Aber wir haben einen Sockel für alle, der tatsächlich für alle ausgezahlt wird. Kindergeld wird an alle ausgezahlt, ohne Bedürftigkeitsprüfung, auch ohne, ob man irgendwie fragt, ob die Eltern sich vernünftig benehmen oder ob die Kinder sich vernünftig benehmen.
Aber Kinder muss ich schon haben.
Fürs Kindergeld muss man Kinder haben, das ist richtig. Ne? Aber, okay, aber eine Idee ist, warum macht man sowas nicht für Erwachsene? Also das Kindergeld ist ja ein Vorschuss auf den Kinderfreibetrag. Und jeder von uns, der Steuern zahlt, hat ja diesen Grundfreibetrag, der dann abgezogen wird von der Steuer. Und auf diesen Grundfreibetrag könnte man auch so eine Vorauszahlung machen. Da gibt es einen Vorschlag, der heißt Basisgeld. Der ist nicht von uns, sondern der ist von Alexander Sperrmann. Aber den finden wir eine sehr sinnige Geschichte. Der schlägt vor, dass der Regelbedarf, das sind 563 Euro, auch bundesweit einheitlich, an alle ausgezahlt wird. Also die würde tatsächlich jeder ohne Antrag bekommen, der in Deutschland fest lebt, deutsche Staatsangehörigkeit hat oder hier erwerbstätig ist oder dauerhaftes Bleiberecht hat. Und bei dem Kindergeld haben wir gesagt, das wollen wir schon in Richtung Kindergrundsicherung weiterentwickeln. Aber das sind dann auch Lehren aus den Kindergrundsicherungsgeschichten, die ich gemacht habe, politisch dann nicht mit so einer automatischen Einkommensprüfung. Das funktioniert nämlich noch nicht wegen der Digitalisierung, sondern auch da sagen wir, der Regelbedarf soll an alle ausgezahlt werden. Und der Clou ist, dass wir sagen, das soll aber am Ende versteuert werden mit einem eigenen Steuertarif, sodass die mit höherem Einkommen dann weniger bekommen als Leute mit geringem Einkommen, was heute übrigens nicht der Fall ist, Leute. Heute ist es so, dass Menschen mit höherem Einkommen mehr Unterstützung für die Kinder kriegen als Leute mit mittlerem Einkommen. Also das wären schon mal zwei Bausteine, Basisgeld und ein Kinderbasisgeld, um den Regelbedarf abzusichern. Und dritter Baustein wäre dann, das geht dann in Richtung negative Einkommensteuer, Tax Credit, wäre zur Abdeckung des Wohnbedarfs und zwar für Menschen, die schon Steuern zahlen, über das Steuersystem. Die würden dann also nicht nur den Regelbedarf erstattet kriegen, sondern mehr oder weniger automatisch dann auch einen Betrag bekommen, pauschaliert, der die Wohnkosten mit abdeckt. Für abhängig Beschäftigte ließe sich das zum Beispiel einfach über die Arbeitgeber regeln. Bei Selbstständigen ist das ein bisschen komplizierter, aber auch die müssen ja mit dem Finanzamt eine Vorauszahlung auf die Steuer vereinbaren und da könnte man auch eine Regelung finden, dass auch Selbstständige zum Beispiel dann eine Unterstützung direkt vom Finanzamt bekommen würden und damit das Existenzminimum pauschal abgedeckt wäre. Punkt. Und damit würden dann so Leistungen wie das Wohngeld und Kinderzuschlag überflüssig, bräuchte man nicht mehr und diese ganzen Schnittstellen zwischen Bürgergeld und Kinderzuschlag und Bürgergeld und anderen Grundsicherungsleistungen würden entfallen, weil für den Grundsicherungsteil schlagen wir vor, dass man da eine einheitliche Grundsicherung macht. Bürgergeld kann man das jetzt nicht mehr nennen, weil es den Begriff jetzt schon gab und das jetzt dann auch abgeschafft wird, aber quasi eine allgemeine Grundsicherung für alle, die in Deutschland leben und denen dann das Existenzminimum gewährt wird.
Ist jetzt aber kein Grundeinkommen, ja? Also das war da, das verstehe ich schon richtig.
Das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, aber da ist natürlich viel Grundeinkommensidee auch drin. Also es ist zum Teil quasi sowas wie ein pragmatisches Grundeinkommen. Also dieses Basisgeld oder das Kinderbasisgeld ist ein sogenanntes partielles Grundeinkommen, so wie das Kindergeld auch. Gibt es ja schon in Deutschland, was nicht das komplette Existenzminimum abdeckt, sondern quasi so einen Sockel darstellt. Und auch die Frage negative Einkommensteuer, Steuergutschrift wird im Zusammenhang mit Grundeinkommen immer wieder diskutiert. Da sagen wir aber, das sollen nicht alle bekommen, sondern eben nur diejenigen, die selbst ein Einkommen haben, mit dem sie schon Steuern zahlen müssen. Und die mit ganz geringem Einkommen, die kriegen weiter eine bedürftigkeitsgeprüfte Leistung. Also es ist kein Grundeinkommen in Reinform, aber es sind Grundeinkommensgedanken in pragmatischer, umsetzbarer Weise mit dabei.
Wenn das umgesetzt würde, würde man dann eine Vereinfachung sehen und dadurch auch Geld sparen in der Verwaltung?
Also es ist eine Vereinfachung. weil diese ganzen Schnittstellen nicht mehr da sind. Vereinfachung für beide Seiten, für die Betroffenen und für die Behörden. Jetzt, wenn man in die Jobcenter reinguckt, als Bundestagsabgeordneter war ich ja regelmäßig bei Jobcentern, da ist also fast die Hälfte der Menschen, die da arbeiten, sind damit beschäftigt, irgendwie Leistungsansprüche zu berechnen. Da gibt es also quasi nochmal so ein zweites Finanzamt. Und da kann natürlich viel eingespart werden, aber wir sagen in dem Gutachten, dass das jetzt nicht zur Finanzierung der Kosten verwendet werden sollte, sondern das sind vor allen Dingen Effizienzgewinne. Wir sind ja hier beim Mikroökonomen-Podcast, da kann man solche Begriffe auch mal verwenden. Effizienzgewinne, die halt für bessere Dinge verwendet werden können, nämlich Unterstützung und Arbeitsmarktintegration. Und das spart am Ende dann natürlich noch Geld, wenn die Menschen besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Und das ist ja auch ein Punkt in der Analyse immer, dass die Jobcenter darüber klagen, dass sie eigentlich viel zu wenig Personal für die Zahl der Beziehenden haben. Und wenn tatsächlich sich alle, die da beschäftigt sind, sich um die Integration und soziale Unterstützung kümmern würden, dann wären auch die Jobcenter dadurch stärker entlastet und könnten ihre Arbeit besser machen.
Gut, die sind ja, also wenn man sich mit der Verwaltung beschäftigt, ja meistens eh alle überlastet. Also selbst die, die da arbeiten, kommen ja kaum noch hinterher mit der Arbeit. Das heißt also, im Grunde sagt ihr, wir sparen nicht wirklich Geld, indem wir es effizienter machen, sondern wir legen das Geld dann in die Vermittlung um und in die Betreuung.
Genau.
Aber es würden ja mehr Kosten entstehen dadurch, dass dann auch noch jeder das kriegt, was ihm zusteht.
Das ist richtig, aber das ist ja ein Punkt, den hatten wir ja am Anfang angesprochen, im Prinzip spart der Geld auf Kosten seiner Bürgerinnen und Bürger. Aber wir haben ein paar Stellschrauben, wir haben keine eigenen Mikrosimulationen gemacht, aber verweisen auf die Berechnung, die das IFO vor allen Dingen gemacht hat. Wir haben das jetzt nicht so ausgestaltet, das System, dass alle wirklich finanziell besser stehen. Da muss man sich dann auch ehrlich machen. Wir sagen ja auch, dass dieser Unsinn, dass Leute nicht mehr Geld bekommen, wenn sie ein höheres Einkommen haben, das gehen wir ja auch an, indem wir sagen, die sogenannte Grenzbelastung soll eigentlich durchgängig 70% betragen. Also jetzt ist es so, dass man 80, 90 oder sogar 100% vom zusätzlichen Einkommen abgeben muss und wir sagen, konstant soll man 30% von zusätzlichen Einkommen behalten können. Das ist also schon eine ganze Ecke besser als heute. Und wenn man das auf den Status quo draufsetzen würde, würde das auch nochmal zusätzlich Geld kosten. Und was wir sagen ist, wir verringern die finanzielle Leistung für Leute, die so im Mini-Midi-Job-Bereich sind, unter dem Existenzminimum, und verbessern die Leistung für Menschen, die ein Einkommen über dem Existenzminimum schon haben. Und dadurch schaffen wir bessere Arbeitsanreize, wobei ich immer sagen würde, das ist vor allen Dingen ein Gerechtigkeitsproblem als ein Arbeitsmarktproblem, dass es diese Arbeitsanreize nicht gibt oder diesen Einkommensabstand nicht gibt für Leute, die mehr arbeiten. Und dadurch kriegen wir das dann hin, das zeigen die Berechnungen des IFO, dass man, was diese Grenzbelastung angeht, in Richtung Kostenneutralität kommen kann. Und wenn es dann tatsächlich noch positive Arbeitsmarkteffekte gibt, kommt man auf handelbare Kosten. Handelbar heißt jetzt mal einstelliger Milliardenbetrag. Und da sind ja noch nicht Gegenfinanzierungsmaßnahmen dabei. Also was wir auch mit drin haben, ist, um diese 70% Grenzbelastung hinzukriegen, müssen wir im unteren Einkommensbereich den Steuertarif anpassen, damit das halt mit diesen 70% passt. Aber man könnte natürlich auch bei den oberen Einkommen nochmal die Steuersätze so verändern, dass man insgesamt zu einem kostenneutralen Vorschlag kommen könnte.
Wenn du mal die heutige Debatte verfolgst, wie realistisch ist das denn, dass die Politik überhaupt in die Richtung kommt, in die ihr denkt?
Der öffentliche Druck ist schon relativ groß und die aktuelle Bundesregierung hat ja eine Sozialstaatskommission eingerichtet, im Prinzip genau mit den Fragestellungen, die wir bearbeiten. Das ist natürlich auch kein Zufall, sondern das Deutsche Institut für interdisziplinäre Sozialforschung, was den Auftrag für unsere Studie gegeben hat, hat das unter anderem deswegen gemacht, weil die politische Debatte im Moment gerade läuft. Und ich glaube, dass angesichts der Debatten, die wir in den letzten Jahren hatten zum Thema Bürgergeld, Grundsicherung, aber auch die Problematik beim Wohngeld und Kinderzuschlag, dass es da einen relativ großen Reformdruck gibt. Also die müssen sich bewegen und gibt ja auch Vorschläge vom Beirat des Bundesfinanzministeriums, vom IFO. Die schlagen aber alle eine Reform vor, wo quasi alle ins Bürgergeld kommen. Also die sagen auch, diese Grenzbelastung muss verringert werden und die Leistung vereinheitlicht. Aber das hieße in deren Vorschlägen, dass Leute mit auch noch mit 3.000 oder 4.000 Euro brutto zum Jobcenter müssten. und da Leistungen beantragen. Das heißt, die Jobcenter würden nicht entlastet, sondern würden zusätzliche Leute haben, die da Anträge stellen. Und da setzen wir halt auch an und sagen, ja, die Gruppe kann man noch besser über Steuersystem absichern. Das Finanzamt kennt die Einkommenssituation. Da muss nicht das Jobcenter nochmal zusätzlich die Einkommen prüfen. Ist also besser als eine, ich sag jetzt mal, alle ins Bürgergeld-Variante, die jetzt von anderen vorgeschlagen wird und die, glaube ich, im politischen Bereich aber durchaus diskutiert wird. Also ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen im Moment in der Regierung passiert, aber ich habe mitgekriegt, dass die schon relativ weit sind mit Überlegungen und die haben ja das Versprechen, dass sie bis Ende des Jahres einen Vorschlag vorlegen.
Ja gut, es ist 19. November.
Ja, also ich glaube, dass sie was vorlegen müssen. Und auch werden, aber das wird nicht das Ende der Debatte sein. Also diese Kommission hat jetzt, glaube ich, im August oder September angefangen zu arbeiten und das System ist so komplex und das Verfahren und die Akteurinnen unter einen Hut zu kriegen, ist so komplex, dass sie wahrscheinlich nur eine kleine Lösung haben oder einen Vorschlag mit verschiedenen Optionen. Und da können wir mit unserem Vorschlag auf jeden Fall auch nochmal ansetzen und die Diskussion da weiter vorantreiben.
Aber es klang jetzt nicht so, als ob die CDU da freudig aufspringen wird bei eurem Vorschlag.
Ah, das muss man mal gucken. Also so Dinge wie negative Einkommensteuer kommt eigentlich eher aus dem konservativ-liberalen Bereich. Also die ursprünglichen Vorschläge zum Bürgergeld waren genau solche Vorschläge, wie wir das jetzt gemacht haben, dass man Leistungen ins Steuersystem integriert. Das kam von dem liberalen Kronberger Kreis. Auch die FDP hat sich das mal zu eigen gemacht, zuletzt dann wieder nicht, aber so zwischenzeitlich mal so in den 90er Jahren. Es gab mal einen Vorschlag von Dieter Althaus, die Älteren erinnern sich, der war mal für die CDU Ministerpräsident in Thüringen und hat als solcher einen Vorschlag gemacht, das nannte er auch Bürgergeld, solidarisches Bürgergeld. Da war er in vielen Punkten nicht so weit weg von dem, was wir jetzt vorschlagen. Also das ist durchaus auch anschlussfähig an Gedanken, die es zumindest früher mal bei FDP und CDU gegeben hat.
Okay, also verhalten optimistisch.
Jein. Also ich kenne ja den politischen Betrieb und die Eigendynamiken, was die Ministerien angeht und dann die kommunalen Spitzenverbände und die Bundesländer, die müssen ja alle unter einen Hut gebracht werden. Das ist schon nochmal ein dickes Brett. Und ein Vorteil daran, dass ich jetzt nicht mehr Politiker bin, sondern wieder Wissenschaftler, ist, dass ich jetzt aber wieder freier denken kann. Und wir haben jetzt halt ein Modell aufgeschrieben, was umsetzbar ist, was technisch machbar ist. Und jetzt muss sich die Politik damit auseinandersetzen und jetzt erstmal Gründe finden, warum es denn nicht gehen sollte. Und wir haben unser Modell auch so angelegt, dass man auch Teile der Bausteine verwenden kann, also auch Schritt für Schritt das implementieren könnte. Also ich bin gespannt, ob das ein Echo auch noch in der Politik findet. Wir haben es jetzt auf verschiedenen wissenschaftlichen Tagungen mal vorgetragen und da durchaus ein positives Feedback gekriegt zu unseren Vorschlägen.
Mich würde eine Sache noch interessieren, und zwar haben wir ja in der politischen Debatte sehr stark dieses Arbeitsanreiz-Thema drin. Also zumindest im konservativen Lager ist man da der festen Überzeugung. Es gibt sehr viele Leute, die einfach nicht arbeiten wollen, in der sozialen Hängematte des Hartz IV liegen und mit den 500 Euro, die sie da kriegen, irgendwie glücklich sind. Und denen müsse man irgendwie einen Arbeitsanreiz verschaffen. Antizipiert euer Modell das? Schafft es diesen Arbeitsanreiz?
Also wir verbessern deutlich die Arbeitsanreize. Also ich habe eben ja schon mal beschrieben, das Hauptproblem ist nicht die Frage Arbeit oder nicht Arbeit, sondern das Hauptproblem ist Vollzeit oder Teilzeit oder höheres Einkommen. Und ich habe auch schon gesagt, das ist vor allen Dingen Gerechtigkeitsproblem. Also wir sehen jetzt eigentlich nicht, dass die Leute massenhaft von Vollzeit auf Teilzeit wechseln, obwohl sich das ökonomisch nicht wirklich lohnt, also kurzfristig nicht wirklich lohnt, mehr zu arbeiten. Die Leute arbeiten aber trotzdem mehr, weil es sich langfristig lohnt und weil bei der Arbeitsangebotsentscheidung geht es nicht nur um Geld, sondern um ganz viele andere Dinge, die dann in solchen Analysen überhaupt nicht mit berechnet werden können. Das diskutieren wir auch ausführlich in der Studie, diese Frage der Arbeitsanreizproblematik. Aber wir antizipieren sozusagen politisch, und deswegen ist es auch kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern sagen, Leute mit geringem Einkommen sollen weiter über die Jobcenter abgesichert werden und dadurch halt mit dem jetzigen Instrumentarium auch unterstützt werden. Wir problematisieren die Sanktionsfrage in der Studie, fordern jetzt aber jetzt nicht vehement die Sanktionen abzuschaffen, weil klar ist, das würde auch im politischen Bereich im Moment keine Mehrheiten finden. Das heißt, unser System könnte auch unter Beibehaltung von Sanktionen, ich persönlich würde immer sagen, sollte die Sanktionen abschwächen, zumindest mal so, wie wir das beim Bürgergeld hatten, aber da gibt es auch sozusagen Gestaltungsspielraum der Politik. Uns ist wichtig, dass es sozusagen leichter möglich ist, ergänzende Leistungen zu bekommen. Und uns ist wichtig, dass es so einen Sockel gibt, der sanktionsfrei gewährt wird, dass alle Menschen ein partielles Grundeinkommen in Form von so einem Basisgeld bekommen, was vielen Menschen auch schon helfen würde, wenn klar ist, der Regelbedarf ist schon mal abgesichert. An der Stelle vermute ich mal, dass es da durchaus auch Widerstände von der Union gibt, auch wenn es mal Leute aus ihren eigenen Reihen gegeben hat, die sowas Ähnliches schon gefordert haben, Dieter Althaus und andere. Aber es ist klar, dass der Vorschlag, den wir haben, auch zu Widerspruch führen wird. Aber das wäre ja auch langweilig, wenn dem nicht so wäre.
Eine letzte Frage, die mich einfach persönlich interessiert. Du hast das Thema aber auch schon selber aufgemacht, ganz kurz am Anfang. Diese Namensgebung, Bürgergeld, Grundsicherung, Hartz IV, ist das nicht im Grunde egal? Kann man das nicht einfach irgendwie mal neutral nennen und dann halt am System arbeiten? Oder warum muss da jeder irgendwie immer seinen Marker da drauf klatschen?
Das ist eine richtig gute Frage. So im Nachhinein würde ich mit den Erfahrungen der letzten Jahre, würde ich dir zustimmen. Also das war eigentlich überzogen, dass wir gesagt haben, wir schaffen Hartz IV ab und führen ein Bürgergeld ein, weil dann haben die Leute auf einmal gedacht, ups, das ist ja jetzt was ganz Neues und was machen die denn da? Und da ist ja auch die CDU reingegangen und die haben gesagt, die Ampel, die macht da was ganz Neues und das ist ganz fürchterlich und die meisten Leute haben es nicht durchschaut, aber eigentlich hat sich nicht großartig was geändert. Und jetzt ja auch wieder. Das Bürgergeld soll demnächst Grundsicherungsgeld heißen, ist aber im Prinzip auch immer noch das Gleiche. Das wird politisch total überzogen, um dann irgendwelche Erfolge zu verbuchen. Ich glaube, im Endeffekt nützt es weder den Leuten noch den Parteien irgendwas, einfach nur an den Namen was zu ändern, sondern man muss an die Substanz dran gehen.
Ja, ich habe ja zumindest das Gefühl, dass die Leute sind ja nicht doof. Also auch die, die jetzt Politik nicht so aktiv verfolgen wie mancher von uns vielleicht, sondern da nur ab und zu mal drauf gucken und andere Themen haben, für die sie sich interessieren. Die merken ja, wenn etwas jetzt nicht so substanzhaltig ist. Deswegen verstehe ich auch mal nicht, warum das mal politisch so aufgeballert wird. Das ist so, als man schafft quasi ein Problem damit. Also man sagt zwar, man löst es, aber man schafft es ja auch erst. Und dann sind wieder alle unzufrieden, weil es halt nicht substanzhaltig gelöst wurde und dann quasi nach 2-3 Jahren wieder als Problem verhandelt wird. Also wie so eine Endlosschleife, die man sich da so selber schafft. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein oder andererseits ist vielleicht sogar Teil des Problems, vor dem wir gerade stehen mit der Politikverdrossenheit.
Ja, also trägt dazu bei. Also deswegen bin ich jetzt gespannt, ob diese Sozialstaatskommission wirklich Dinge von Substanz wirklich hinkriegt. Bin da ein bisschen skeptisch, aber vielleicht schon. Aber das, was jetzt beim Bürgergeld wieder gemacht hat, also dieses Bürgergeldgesetz, also sie ändern den Namen und ansonsten führen sie wieder viel Bürokratie ein, weil jetzt wieder Vermögen geprüft werden, Wohnkosten müssen wieder geprüft werden, Sanktionen werden verschärft, was auch Bürokratie bedeutet in den Jobcentern, darf man auch nicht vergessen. Also dieses Bürgergeldgesetz löst kein einziges Problem. Und das ist natürlich dann schon schwierig in Richtung Politikverdrossenheit, wenn sowas so aufgeblasen wird und werden aber die Probleme nicht gelöst. Also da muss sich die Politik Gedanken machen und in dem Fall ist es vor allen Dingen die CDU, die ja diese Kampagne zum Bürgergeld jetzt ewig lange gefahren hat. Wir haben im Rahmen des Bürgergelds schon eine Menge verbessert, aber es war jetzt kein neues System, sondern das waren Verbesserungen innerhalb des Systems.
Gut, dann würde ich sagen, Wolfgang Strengmann-Kund, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.